Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage, jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Wir fragen gleich, ob Polen nach der Wahl noch weiter nach rechts rücken könnte. Dann schauen wir uns neue Theaterstücke an, in Berlin und in Frankfurt am Main, über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz und über einen Menschen, der zwei Dinge miteinander vereint, nämlich reich und geizig zu sein. Außerdem fragen wir, woran man einen Originaltext erkennt. Und wir stellen ein Künstlerkollektiv aus Kanada vor, das die dortige Kunstszene dauerhaft verändert hat. 3 Wochen noch. Dann wissen wir, ob Polen noch weiter nach rechts rückt. Dann wird das polnische Parlament gewählt und die nationalistisch-konservative PiS-Partei ist scheinbar bereit, mit einem rechtsextremen Partner zusammenzugehen, um die Macht zu erhalten. Über die politische und gesellschaftliche Lage vor der Wahl hat heute das Deutsche Polen-Institut zur Diskussion geladen. Mit dabei war auch Bastian Senthardt, Forscher an diesem Institut. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Balzer.
Wir hören, dass Polen heute ja schon die Welt überrascht hat, indem es zumindest Spekulationen darüber ausgelöst hat, ob nun das Land weiter Waffen an die Ukraine liefern wird oder nicht. Wenn es so wäre, wäre das ja ein sehr weitreichender Schritt. Alles nur wegen des Wahlkampfs?
Na, ich denke, man muss hier auf jeden Fall 2 Dinge auseinanderhalten. Das eine ist die polnische Unterstützung für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggression. Das andere sind die bilateralen Beziehungen, die momentan einfach durch das Getreideembargo seitens Polen für ukrainisches Getreide in der Debatte ist. Und ich denke, es ist beides zusammengekommen und der Ministerpräsident Polens, Mateusz Morawiecki, hat auch nicht unbedacht diese Äußerungen gemacht. Er wollte sich natürlich im Wahlkampf auch als jemand präsentieren, der sich von der Ukraine und auch von Brüssel nichts gefallen, nichts diktieren lässt und hat natürlich genau gewusst, dass dieser Punkt Waffenlieferungen ihn als den starken Mann dastehen lässt. Aber wenn wir es uns angucken, was letztendlich dabei rauskommt, ist es klar, er hat auch in dem gleichen Interview, das er gestern getätigt hat, Verträge, die bestehen zwischen Polen und der Ukraine, was Waffenlieferungen angeht, werden seitens Polen erfüllt werden. Und wenn wir uns angucken, was real dahinter steckt, Polen hat einfach den Großteil seiner Waffensysteme bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffs im Februar vergangenen Jahres schon längst an die Ukraine geliefert. Das heißt, die polnischen Lager sind weitestgehend leer. Und da versteht sich von selbst, dass man erstmal die eigene Verteidigungsfähigkeit wieder auf das Vorkriegsniveau bringen muss.
Aber auf jeden Fall hat das, ich sag mal, sicherheitspolitische Erschütterungen ausgelöst, was man da von Herrn Morawiecki gehört hat aus Polen. Das heißt, wir müssen das alles ein bisschen tiefer hängen und vielleicht einfach nur noch 3 Wochen abwarten bis zur Wahl und dann geht alles wieder in geordnetere Bahnen?
Das bleibt zu hoffen. Gleichzeitig stimmt's natürlich, wenn man sowas erstmal in die Welt setzt, ist es prinzipiell nicht mehr in der eigenen Hand und solche zwischenstaatlichen Konflikte entwickeln eine gewisse Eigendynamik. Allerdings muss man auch sagen, dass mittlerweile sich die Landwirtschaftsminister der Ukraine und Polens wohl verständigt haben und schon signalisiert haben, dass sie wohl zu einem Kompromiss kommen können. Ich denke, was man hier eher ablesen kann, ist, dass es einfach gestörte Kommunikationskanäle gibt, sowohl zwischen Kiew und Warschau als natürlich auch zwischen Warschau und Brüssel und in diesem Dreieck. Denn man hat eigentlich seit Monaten gewusst, dass am 15. September das von der EU verhängte Getreideembargo gegenüber der Ukraine auslaufen würde und dass man genau auf diese Situation zusteuert. Alle kannten auch den Umstand des Wahlkampfes in Polen und den Wahltermin. Das heißt, wir haben es eigentlich mit einem Versagen der Diplomatie zu tun.
Aber es gibt, glaube ich, nicht nur gestörte Kommunikationskanäle zwischen Warschau und Kiew und Warschau und Brüssel, sondern auch zwischen Warschau und Berlin. Also irgendwie hat man den Eindruck, dass die PiS, und dabei sind wir schon bei einer der grundlegenden Fragen, wie letztlich diese Partei, auch diese prägende Partei, die ja nun seit fast 8 Jahren das Land bestimmt, innen und außen, tatsächlich Polen verändert hat. Also was wir erleben, ist ja durchaus eine Stärkung nationalistischer Tendenzen. Und wenn man sich anschaut, dass die PiS vermutlich keine Alleinregierung mehr hinbekommt nach der nächsten Wahl, sondern vielleicht sogar auf die rechtsextreme Konfederacja, die ja auch Polen aus der EU rausführen will, die anti-ukrainisch gesinnt ist, zugehen könnte. Ist es sogar so, dass wir noch einen weiteren Rechtsruck erleben in Polen?
Also die Wahlen sind offen. Eine Option ist tatsächlich, dass die jetzt regierende PiS auf die Konfederacja als Koalitionspartner angewiesen sein wird. Ob es zu einer solchen Koalition kommt oder ob es zu einer PiS-Minderheitsregierung mit Unterstützung der Konfederacja kommt, wissen wir heute nicht. Genauso gut könnte die Opposition die Wahlen gewinnen und die nächste Regierung stellen. Hm. Was wir allerdings heute schon sagen können, ist, dass das nächste polnische Parlament, der nächste polnische Sejm, der EU-kritischste, EU-skeptischste, EU-feindlichste Sejm seit 1989 werden wird. Das ist ohne Zweifel der Fall. Und man kann, denke ich, sagen, dass im schlimmsten Fall aus Perspektive von Brüssel und auch aus Perspektive von Berlin, wo es auf europäische Integration ein Gelingen derselben ankommt, dass eine Peace-Konfederatia-Regierung wahrscheinlich zumindest in den nächsten 4 Jahren keinen Austritt aus der EU anstreben wird. Das liegt einfach nicht im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung in Polen. Aber dass natürlich eine weitere Verschärfung der Konflikte zwischen Warschau und Berlin und auch zwischen Warschau und Brüssel geben wird.
Und dann natürlich eine Frage nach der gesellschaftlichen Stimmung in diesem Land. Also wie gesagt, 8 Jahre rechtskonservative Regierung unter der PiS. Und da geht es ja nicht nur um außenpolitische, um sicherheitspolitische Fragen. Da geht es auch um das, wie diese Partei versucht, auch die Gesellschaft dort zu verändern. Also da sind ja auch schon deutliche Spuren hinterlassen worden in der Kultur, in der Wissenschaft. Was das Selbstbestimmungsrecht von Frauen angeht, was die Akzeptanz queerer Lebensformen angeht. Wo steht die polnische Gesellschaft nach 8 Jahren PiS-Partei?
Na, ich denke, die polnische Gesellschaft ist so gespalten wie noch nie zuvor. Manchmal, wenn man sich die Berichte und Beobachtungen aus Polen anguckt, fragt man sich, egal wie die Wahlen ausgehen, wie soll diese Gesellschaft, wie sollen diese beiden Teile zukünftig miteinander leben wollen? Denn diese Spaltung geht teilweise durch die Familien, diese Spaltung geht quer durch die gesamte Gesellschaft und bestimmt eigentlich weite Teile des Lebens und lässt sich kaum noch ausblenden. Sie haben es angesprochen. Wir haben es mit ganz drastischen Veränderungen, vor allem im Punkt Frauenrechte, zu tun. Das ist auch wahrscheinlich der Aspekt, der PiS vor Jahren geschadet hat, also die Verschärfung des Abtreibungsrechts. Das haben ihr viele Frauen übel genommen. Aber gleichzeitig haben wir es, das ist zumindest der Schluss von 2 Soziologen, die ein Buch rausgebracht haben dieses Jahr, dass wir es auch mit einer sehr zynischen Gesellschaft zu tun haben. Das heißt, ein großer Teil der Wähler nimmt einfach bestimmte Dinge, die ihn vielleicht zuwiderlaufen, in Kauf, wenn ihn andere Teile der Politik zusagen. Im Beispiel der PiS wären es natürlich die Sozialpolitik, die viele Polen vorher so nicht erlebt haben. Und das heißt gerade beispielsweise für Männer oder Frauen, die jetzt nicht mehr im gebärfähigen Alter sind, die Seniorinnen sind, ist vielleicht diese Frage, wie jetzt beispielsweise das Abtreibungsrecht, jetzt nicht mehr so wichtig und ist auch nicht mehr wahlentscheidend.
Und was die Kultur- und Wissenschaftslandschaft angeht, also da haben wir auch gesehen, dass viele Personalien eben im Sinne der PiS-Partei entschieden worden sind. Museumsdirektoren, Direktorinnen, Intendanten, vieles wurde ausgetauscht. Es ist die Rede von einem sehr konservativen, fast schon nationalistischen Kultur- und Wissenschaftsbegriff. Wie ist diese Szene geprägt worden?
Na, wir haben es hier natürlich auch mit, wie Sie sagen, mit verschiedenen Versuchen zu tun, eine einheitliche, homogene Vorstellung von polnischer Nationalkultur durchzusetzen. Das muss man sagen, dass natürlich der polnische Patriotismus schon immer viel präsenter in der Gesellschaft war als jetzt in Deutschland nach 1945. Aus historischen Gründen ist es in Deutschland nicht der Fall. Deswegen ist man als Deutscher in Polen vielleicht immer erstmal etwas irritiert. Aber das ist jetzt nichts, was direkt mit der PiS zusammenhängt. Dass es zu einer Umgestaltung des Kultur- und Wissenschaftsbetriebs gekommen ist, ist zweifelsohne der Fall. Aber das hat in den meisten Fällen keine großen Auswirkungen auf die Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger. Man muss sehen, dass das Milieu, dass die wissenschaftlichen Eliten, dass auch ein Gros der Kultureliten tendenziell eher der Bürgerplattform in den vergangenen Jahren, also der größten Oppositionspartei unter dem Parteichef und früheren Premierminister Donald Tusk, angehangen sind und sie natürlich auch ganz kleines Ziel von diesen Reformen, Änderungen und Eingriffen seitens der derzeitigen Regierung ist. Das interessiert zum einen nicht so sehr die große Teile der PiS-Wählerschaft, die häufig aus dem ländlichen Raum kommen und eben nicht in die Museen in Warschau beispielsweise gehen. Und gleichzeitig ist natürlich auch so, dass auf neu geschaffene oder frei gewordene Posten natürlich auch neue Personen nachrücken, die dort neue Karrierechancen sehen und oftmals eben natürlich Spitzenpolitikern der PiS nahestehen und verbunden sind.
Das sagt Bastian Senter, der ist der wissenschaftliche Mitarbeiter am Deutschen Polen-Institut und einer der Mitdiskutanten heute Abend in Berlin, als es um die politische Zukunft von Polen ging, 3 Wochen vor der entscheidenden Parlamentswahl. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Balzer. Schönen Abend noch.
Fazit. Naja, und künstliche Intelligenz gehört ja inzwischen zum Alltag. Ob einfach ChatGPT als Informationsquelle, wenn auch nicht immer sehr verlässlich, oder manipulierte Bilder, die kaum als solche zu erkennen sind, oder Stimmen, die wie echt klingen.
Ich kann sagen, das ist ja wirklich meine Stimme, ich bin es. Aber es gibt ja schon durchaus auch Radioprogramme, die mit KI produziert werden. Ich kann Ihnen versichern, das ist bei uns nicht der Fall. Oder Romane, wie von Menschen geschrieben, aber eigentlich von der KI. Die KI ist da, sie bleibt, wartet vielleicht eigentlich nur noch auf politische Regulierung. Solange kann das Theater aber nicht warten und bringt ein Stück auf die Bühne, das Menschen zeigt, die sich ganz der KI ergeben haben. Die Autorin, niemand Geringeres als Sibylle Berg. Deren Stücke versprechen ja immer Erfolge zu werden. Der Ort des Berliner Ensemble, in dieser Hinsicht ist sie gewechselt von ihrem, ja man könnte fast sagen Stammhaus, da wo sie die meisten Uraufführungen in den letzten Jahren gemacht hat, nämlich dem Gorki-Theater. Es kann doch nur besser werden, so heißt das Stück. Sie selbst war bei uns im Interview sehr skeptisch gegenüber der KI, aber auch auf eine gewisse Weise hilflos.
Ich sehe gerade nicht, wie man das stoppen könnte. Also es gab ja irgendwie so eine Blendgranate, wo irgendwelche KI-entwickelnden Personen irgendwie einen Aufruf geschrieben haben, man sollte das jetzt stoppen. Das ist natürlich Bullshit, weil stopp mal einen großen Konzern in der Möglichkeit, Geld zu verdienen.
Sibylle Berg bei uns im Interview übrigens natürlich nochmal zu hören unter deutschlandfunkkultur.de. André Mumort kommt aus dieser Aufführung. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, die Skepsis, die wir gerade gehört haben im Interview, zeigte sich auch bei diesem Stück, bei der Inszenierung?
Oh ja, die zeigt sich. Das sind gerade mal 75 Minuten, die aber durchaus dauern, vor allen Dingen, weil eben diese Skepsis den gesamten Abend ausfüllt. Das ist auch ein Stück, das in der Zukunft spielt. Es ist eine Dystopie. Wir wissen nicht so genau, wann. Es ist eine der Problemsituationen an diesem Abend, dass wir gar nicht so genau verstehen, was ist da eigentlich passiert in dieser Zukunft. Ist das die nähere Zukunft oder ist sie sehr weit weg? Aber wie Sie ja schon gesagt haben, auf jeden Fall wird sie bestimmt von der KI. Und auf der Bühne, das ist so ein Rondell mit kleiner Arena. Es gibt auch einen Live-Musiker. Aber auf dieser Bühne sind eben so posthumanistische, non-binäre KI-Zukunftswesen zu sehen.
Das sind die Figuren, ja?
Na, das ist die eine Hälfte der Figuren. Das sind die, die das ganze Geschehen betrachten, weil in der Mitte der Bühne sind eben noch so die letzten Restmenschen.
Oh, ein paar echte.
Ja, ein paar echte, die da so vor sich hin jammern und leiden und sich auch ein bisschen an das Leben erinnern, wie es bei uns war. Vielleicht kann man da mal rein.
Sie haben eine Szene mitgebracht, genau. Ja.
Es scheint, als ob meine Personality nur aus den asiatischen Lieferessen, den London-Reisen, den Sneakers, der Streaming-Kuration und der witzigen Wohnungseinrichtung bestand. Alles, was ich wusste, war konsumiert. Alles, was mich als Angehörigen der Klasse der Kreativen kennzeichnete, gab es ohne Geld nicht. Ich fühle mich nicht lebendig ohne Dinge. Würde ich gerne schreien. Es interessiert niemanden, außer den Drohnen, die über meinen Kopf verkehren und ein Signal an die Polizeiroboter Lames senden. Und jetzt regt sich ein kleiner Hummel.
Das ist ein kleiner Hummel.
Fühle mich nicht lebendig ohne Dinge, war da gerade zu hören. Das war jetzt eine menschliche Figur?
Genau, das sind die Menschen, die ja ihre großen Monologe halten an diesem Abend darüber, was sie verloren haben, wie das Leben vielleicht mal war und wie das Leben jetzt in der Zukunft ist. Und das bildet eben ab, wie Sibylle Berg sich das vorstellt, wie sie sich das imaginiert. Sie hat wirklich kein positives Bild von unserer Zukunft, was sie da entwirft. Und das wird auch in den schwärzesten Farben dargestellt. Da gibt es dann auch wirklich so Weltuntergangsszenarien, die sich im Laufe des Abends entwickeln. Also offensichtlich gibt es natürlich die Naturkatastrophen, aber es gibt auch Aufstände, weil man den Menschen die sozialen Medien wegnehmen muss, weil Strom gespart werden soll. Und dann gibt es wohl Gewalt von Seiten des Militärs, weil Seuchen ausbrechen und die Menschen kontrolliert werden
müssen. Ganz schön viel für einen Theaterabend. Für 75 Minuten, haben Sie gesagt.
Es ist sehr viel, aber das wird alles so mal kurz erwähnt, in vielen kleinen Momenten, und man bekommt kein schlüssiges Bild. Das ist eben wirklich ein Problem, weil auf der anderen Seite geht es eben in diesem Zukunftsbild eigentlich hauptsächlich um unsere Gegenwart. Da wird mit dem Finger eigentlich auf uns gezeigt und das heißt die ganze Zeit, naja, ihr wisst ja, was auf euch zukommt, wenn ihr so weitermacht, wie ihr jetzt lebt, wenn ihr euch bei Amazon eure Sachen bestellt, wenn ihr alles an die KI auslagert.
Dann frisst sie euch auf.
Dann frisst sie euch auf, und das sagt auch eine der Figuren, naja, ich schreibe jetzt Theaterstücke mit ChatGPT, funktioniert super. Also da hört man natürlich die besorgte Autorin Sibylle Berg, die denkt, oh, es könnte schwierig werden. Das geht, glaube ich, allen Kreativen im Moment so, dass man sich da zu Recht auch Sorgen
macht. Nicht nur den Drehbuchautoren in Hollywood.
Nicht nur denen, sondern auch Sibylle Berg. Und das ist dann so ein bisschen das Szenario, das man sich da anschaut.
Das klingt auch ein bisschen nach Thesentheater.
Es ist Thesentheater, es ist aber vor allen Dingen so ein verbitterter Abend, was natürlich schade ist, weil Sibylle Berg schon immer natürlich diesen negativen Blick auch auf die Gegenwart und auf die Menschen geworfen hat. Das ist so, wie sie schreibt, aber natürlich mit Humor und auch im besten Fall sogar mit einer Selbstironie und mit so einem Funkeln. Das hat man im Text nicht so sehr gefunden und in dieser Inszenierung heute Abend von Max Lindemann noch weniger. Also der Abend nimmt das sehr ernst, auf eine komische Weise, wie ich fand, so dass man auch zu diesen Figuren überhaupt keinen Bezug bekommt. Es sind keine menschlichen Figuren.
Da entsteht keine Spannung zwischen den Figuren.
Da entsteht keine Spannung. Das sind auch so Jammerlappen und Entfremdungszombies, die da in der Zukunft irgendwie die ganze Zeit nur traurig sind und denken, ach, das wäre doch alles so schön gewesen, wenn es so geblieben wäre, wie es mal früher war, als ich mir eben noch Serien anschauen konnte. Das kann ich ja jetzt nicht mehr, weil der Strom nicht funktioniert. Das ist so der Tenor des Stückes und das ist mit so einer kaltherzigen Verachtung eigentlich auch auf die Bühne gebracht. Das hat mir gar nicht gefallen, auch tatsächlich nicht, wie das Ensemble das dargestellt hat, weil es eben auf dieser Karikaturenebene bleibt. Und man hat natürlich gemerkt, dass das auch in der Inszenierung nicht wirklich verdichtet wird. Das ist natürlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, aber sie hatte diese Erfolgsstücke am Maxim Gorki Theater in den letzten Jahren inszeniert von Sebastian Nübling. Das ging los mit Sagt mir nicht das sogenannte Draußen. Und das waren eben so wahnsinnig streng und witzig inszenierte Abende.
Stark gestaltet.
Stark gestaltet, wo die Inszenierung selber eigentlich schon der eigentliche Star war und ich würde fast sagen, der Text kam dann noch glücklicherweise dazu. Hier ist viel Text und viel, ja, Selbstmitleid und Geschrei und Musik, die auch so ein bisschen aufgesetzt wird. Es gibt aber einen Live-Musiker auf der Bühne, Olan, das ist schon auch eindrucksvoll, aber es ist wahnsinnig, wahnsinnig monoton.
Enttäuscht also von dieser Uraufführung, das neue Stück von Sibylle Berg im Berliner Ensemble. André Mumot hat es für uns gesehen. Es kann doch nur besser werden, ein Stück, das also als Inszenierung so in der Form nicht wirklich funktioniert. Und mehr übrigens Theater gibt es bei uns immer auch am Samstagnachmittag in unserer Theatersendung und in unserem Theaterpodcast. André Mumot, vielen Dank.
Sehr gern.
Jetzt gehen wir nach Kanada in die 70er Jahre. Da hatte die Kunstszene dort nur geringe internationale Ausstrahlung. Und da haben sich drei Künstlerfreunde gesagt, das kann so nicht bleiben, wir müssen was tun. Also haben sie ein eigenes Künstlerkollektiv gegründet, nannten es General Idea, was man ja vielleicht frei mit Kerngedanke übersetzen könnte. Und da das auch nicht reichte, erfanden sie einfach selbst die passende Kunstszene mit Flyern, mit Werbung, mit Events, mit Ausstellungen, mit sogar mit Ranglisten. Und bis Anfang der 90er Jahre gab es dieses Künstlerkollektiv, bis zwei der drei Künstler an AIDS starben und General Idea Geschichte wurden. Aber ja, da man an dieser Künstlergruppe so viel erzählen kann, eröffnet der Berliner Gropiusbau jetzt eine Ausstellung über sie. Carsten Probst, unser Kunstkritiker, hat sie gesehen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
General Idea, also, was sehen wir da in Berlin?
Ja, also wenn Sie im Erdgeschoss des Gropiusbaus erstmal diesen großen Lichthof gehen, der sich da befindet, ein sehr eindrucksvoller Lichthof, dann denkt man erst einmal, wow, also das erinnert mich jetzt aber voll an Caspar David Friedrich, an das Gemälde Eismeer. Wir haben ja nächstes Jahr das Caspar David Friedrich Jahr, vielleicht sowas wie eine Vorwegnahme, eine riesige Installation aus weißen Polystyrolplatten, die sich wirklich da so ein bisschen wie Eisschollen auftürmen, nur dass hier eben nicht wie bei Friedrich so ein Schiffswrack noch dazwischen liegt, sondern lauter kleine Robbenbabys. Und der Titel dann wiederum, Fin de siècle, dieser Installation, klingt dann wiederum eher für die Kunstkenner so ein bisschen nach Joseph Beuys und das Ende des 20. Jahrhunderts mit diesen aufgetürmten Steinbrocken, die Beuys damals installiert hat in den 70er Jahren. Also General Idea kann man erstmal festhalten, spielen immer wieder mit solchen Mehrdeutigkeiten, die nie ganz so richtig aufzulösen sind. Und so tauchen in der Ausstellung immer wieder so bestimmte Motive auf. Zum Beispiel der Pudel. Es ist so eine Art Emblem für die Gruppe gewesen in den 70er Jahren und in der Zeit, in der der Hund, also diese Hunderasse auch in Kanada so ein absoluter Modehund war, so ein Designhund schlechthin. Und General Idea haben das eben in Anspielung auf das berühmte Van Gogh-Zitat vom Künstler als zotteligem Hund dann zur Metapher für die moderne Kunst gemacht. Das gibt es also immer wieder in verschiedenen Bildern, auch diese Anspielungen. Und dann gibt es immer wieder Serien, wo sie beispielsweise ihre Homosexualität thematisieren, was im konservativen Kanada traditionell erstmal damals soziale Ächtung nach sich zog. Sie veranstalteten Schönheitswettbewerbe, bei denen die Beteiligten so sich in geschlechterneutralen oder die geschlechtliche Identität verleugnenden Kleidern zeigten, wogegen dann auch wirklich alle Sturm liefen damals. Aber ich finde, das Herzstück auch wirklich hier dieser ganzen Arbeit von General Idea ist das Magazin, das sogenannte Magazin, das sie über Jahre hinausgegeben haben, womit sie sich auf den amerikanischen Lifestyle, auf das Lifestyle-Blatt Life bezogen und den Titel haben sie dann umgestellt. Und in diesem Magazin, da ist sozusagen wirklich die Idee dieser imaginären Kunstszene nochmal aufbewahrt mit Home Stories, Starfotos, Partyberichten, imaginären Ausstellungen. So einer Szene, die es also eben nie gab, wo Homosexualität nicht verbannt ist, Geschlechteridentitäten keine Rolle spielen. Also so eine Kunstszene, die es nicht gab, aber die dann später erstaunlicherweise doch entstand. Das ist sozusagen das Vermächtnis auch von General Idea.
Ja, das hat also offenbar funktioniert, dieses Konzept, da eine eigene Kunstszene mitzuprägen als Künstlerkollektiv. Vielleicht auch in so einem bestimmten Biotop. Man denkt natürlich vielleicht auch ein bisschen an Berlin, an West-Berlin vor allem auch in den 70er und 80er Jahren, wo auch vieles entstehen konnte. Sind es auch Bezüge zur Stadt, die jetzt deutlich werden? Warum gerade im Gropiusbau in Berlin diese Ausstellung über General Idea?
Ja, genau. Und so eine große Ausstellung vor allem. Also A.A. Bronson, der also der letzte Überlebende, wenn man so will, der Gruppe ist, der auch eigentlich Michael Timms heißt, der lebt seit mehr als 10 Jahren jetzt schon in Berlin. Und er erinnerte heute auf der Pressekonferenz nochmal daran, dass die Gruppe zum ersten Mal eben in den 70er Jahren auch nach West-Berlin eingeladen worden war durch den DAAD und auch hier eine erste Ausstellung dann schon hatte. Und das war offenkundig, also das Erlebnis dieser Stadt war offenkundig, wie A.A. Bronson erzählt, so etwas wie eine erste Zäsur für das Werk von General Idea.
Damals gab es noch nicht diese Verbindung zwischen Kunst und Geld wie heute. Das fing erst Mitte der 80er Jahre an. 1986 war dann der Künstler Robert Longo auf dem Cover einer New Yorker Zeitschrift. Wir schauten uns an. Niemand von uns hatte je einen Künstler als Titelfigur eines Massenmediums gesehen. Und wir dachten, wow, das ist der Beginn einer neuen Ära. Künstler dürfen jetzt berühmt sein. Okay, Andy Warhol war angeblich berühmt, aber bei ihm war das eher eine Art Schauspielerei. Er tat nur so, als wäre er es.
Warhol was supposedly famous, but in a way it was a kind of play acting at being famous.
Ja, genau, also diese Berliner Zeit, als es noch so keinen hochkapitalisierten Kunstmarkt gab und dann diese Kunststars und der Medienrummel seit Mitte der 80er Jahre, was ja auch zu so einer weitgehenden Kommerzialisierung der Kunst geführt hat. Also diese Übergangserfahrung, glaube ich, die hat die Arbeit von General Idea sehr stark geprägt. Da waren sie eben auch, hatten sie diesen medienkritischen Einschlag bekommen, den sie dann sozusagen immer weiter gepflegt haben.
Und gleichzeitig ist es ja auch eine durchaus tragische Geschichte, wenn da also drei Künstler sich zusammentun und dann zwei davon, glaube ich sogar im selben Jahr, Anfang der 90er Jahre, sterben an AIDS. Genau auch ja 80er, frühe 90er Jahre, als die AIDS-Epidemie wirklich durch die Welt ging und viele Opfer forderte. Felix Parts heißt der andere und Jorge Sontal, A.A. Bronson, der von den dreien übrig geblieben ist. Welche Rolle spielen da auch die persönlichen Verbindungen?
Ja, das ist eben diese zweite Ebene, würde ich sagen, die auch sehr prominent in dieser Ausstellung aufscheint. Und das ist eben auch vielleicht sowas wie die zweite Zäsur, der Moment, als General Idea zu Künstleraktivisten wurden, würde ich sagen. Und zwar eben aus dieser persönlichen Betroffenheit heraus. Das hat dann eben auch nichts mehr mit dieser medienkritischen Ironie zu tun, die wir bisher hatten. Und das wurde auch deutlich, fand ich, in einem ja bedrückenden, aber berührenden Moment der Pressekonferenz, als A.A. Bronson sich nochmal an diese Zeit erinnert.
I mean, there's a kind of racial divide within the American medical system. So the nurses tended to be white.
Es gab ja eine Art Rassentrennung im amerikanischen Gesundheitssystem. Die Krankenschwestern waren meistens weiß und alles darunter eher Latinas. Und die hatten Angst, sich den AIDS-Patienten zu nähern. Also gab es niemanden, der die Bettlaken wechselte. Sorry, ich muss weinen.
I'm gonna cry now, sorry. There was nobody to change the beds or there was nobody to do anything.
Ja, also bis heute fällt es ihm schwer, diese soziale Isolation in Worte zu fassen, die mit AIDS damals einherging. Nicht zuletzt endete die Gruppe ja, wie gesagt, eben auch durch AIDS, durch den Tod zweier Gruppenmitglieder. Zuvor hatten sie über Jahre versucht, eben das Thema an die Öffentlichkeit zu tragen. Niemand hat darüber geredet, sagt Bronson. Eine berühmte Arbeit aus dieser Zeit ist die Umformung dieser berühmten vier Buchstaben des Wortes Love, also Liebe, von Robert Indiana in das Wort AIDS, also mit diesen vier Buchstaben AIDS.
General Idea, also eine wirkliche Entdeckung, scheint es mir doch. Im Gropiusbau in Berlin jetzt also eine große Retrospektive dieses so prägenden kanadischen Künstlerkollektivs. A.A. Bronson ist einer, der dort dieses Künstlerkollektiv immer noch repräsentiert. Wir haben ihn gehört, auch mit seinen berührenden Worten. Carsten Probst hat sich diese Ausstellung für uns angeschaut. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Thomas Jedicke.
Der australisch-amerikanische Milliardär Rupert Murdoch gibt die Führung seines Medienimperiums ab. Der 92-Jährige werde ab Mitte November Ehrenvorsitzender sein und die Geschäfte an seinen Sohn Lachlan weiterreichen, teilten die beiden Konzerne Fox Corporation und News Corporation mit. Zur Fox-Gruppe gehört unter anderem der Nachrichtensender Fox News. Teil der News Corporation sind in den USA etwa die Zeitungen Wall Street Journal und New York Post. In Großbritannien The Sun und The Times. Arne Bartram.
Kritiker werfen Murdoch vor, er habe seine Macht benutzt, um die politische Meinung zu beeinflussen. Seine Medien gelten als Wegbereiter für den Erfolg von Donald Trump. Die Nähe zum Ex-Präsidenten kostete das Medienimperium zuletzt allerdings ein Vermögen. Weil Moderatoren des Senders Fox News falsche Aussagen Trumps über angebliche Wahlmanipulationen geteilt hatten, musste der Sender in einem Vergleich über 787 Millionen Dollar zahlen.
In New York haben 17 Autorinnen und Autorinnen die Firma hinter dem Textgenerator ChatGPT verklagt. Schriftsteller wie John Grisham, Jodi Picoult, Jonathan Franzen und der Game of Thrones-Erschaffer George R. R. Martin sehen ihr geistiges Eigentum verletzt und werfen dem Unternehmen OpenAI systematischen Diebstahl in großem Stil vor. Sie sind darüber besorgt, dass auf künstlicher Intelligenz basierende Programme ihre urheberrechtlich geschützten Werke ohne Erlaubnis nutzen. Organisiert wurde die Klage von dem Zusammenschluss Authors Guild. OpenAI teilte mit, das Unternehmen respektiere die Rechte von Schriftstellern. Es gebe weltweit Gespräche dazu, auch mit Authors Guild. Die Titanic geht doch nicht unter. Die Pleite des Satiremagazins ist offenbar abgewendet und die Redaktion kann weitermachen. Wie der Spiegel berichtet, hat die Zeitschrift innerhalb von 2 Wochen 6.000 neue Abonnements abgeschlossen und 34.000 Euro an Spenden eingenommen. Das 1979 gegründete Satireblatt war in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Als Grund dafür gab die Chefredaktion höhere Papier- und Versandkosten sowie Abokündigungen an. Chefredakteurin Matthäus sagte nun dem Spiegel, mit den vielen neuen Abonnenten sei das Magazin auch ein bisschen überfordert. Gegenwärtig werde überlegt, ein paar der neuen AbonnentInnen durch aggressives Durchgendern des Heftes wieder abzuschütteln.
Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Wann ist ein literarischer Text wirklich von dem Autor oder der Autorin, die da drüber steht? Und wann ist er fake? Wann ist er gefälscht? Das fragt sich das Literaturarchiv in Marbach in einer Tagung. Ja, denn für diese sehr gewichtige Institution ist es natürlich entscheidend, echte literarische Texte von den richtigen Autoren zu bekommen und nicht, was nur so tut oder vielleicht sogar von einer KI geschrieben wurde. Sarah Gaber organisiert diese Tagung. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Balber.
Die gefälschten Hitler-Tagebücher, 1983 im Stern erschienen, beschäftigen Sie heute zum Auftakt dieser Tagung. Wofür stehen die eigentlich?
Also die gefälschten Hitler-Tagebücher stehen im Grunde für eine einzige große gefälschte Provenienzgeschichte. Das ist das Thema, was uns bei der Tagung auch interessiert. Das heißt, man kann diese gefälschten Hitler-Tagebücher natürlich auch perspektivieren als eine Geschichte von gefälschten Bergungen, von prekären Zulieferungskanälen und natürlich auch von der Kunst und dem Handwerk sozusagen des Fälschens dahinter, was die Fälscherfiguren in der Literatur wie im wahren Leben natürlich immer auch mit einem gewissen Reiz und mit einer Faszination ausstattet.
Da haben wir schon so ein paar Begriffe, Provenienz und auch Autorenschaft. Also die Frage ist natürlich, wie genau erkennt man eigentlich eine Fälschung in der Literatur? Der Punkt, wo man sagt, das kann nicht das Original vom Autor oder der Autorin sein.
Da ist vielleicht ganz wichtig zu unterscheiden. Wir beschäftigen uns bei unserer Tagung einmal natürlich mit den Fälschungen der literarischen Objekte und dann natürlich auch mit Literatur als Thema in Fälschung. Ihre Frage zielt jetzt ab auf die konkreten gefälschten Objekte, also Textträger wie zum Beispiel Kodizes, Manuskripte, Briefe, Handschriften. Wichtig ist zum Beispiel, sich die Handschriften genauer anzugucken, den Zustand des Materials und natürlich auch, ob der Fälscher die Genre-Stilvorgaben, den Duktus sozusagen seines Originals gut kopieren konnte und sich damit identifizieren konnte. Und wenn hier Zweifel aufkommen, dann ist es ein Indiz für Fälschungen.
Aber an welchem Punkt kommen da Zweifel auf? Also ich meine, es gibt ja auch Entdeckungen von berühmten Autorinnen, die vielleicht irgendwo in einem Archiv lagen und dann plötzlich auftauchen, von dem man nicht weiß, ist es nun von ihm oder von ihr oder nicht. Wenn es vielleicht ganz anders klingt, andere Themen, anderer Sound, das ist ja alles durchaus denkbar, dass es eben nicht zum Gesamtwerk eines Autoren, einer Autorin passt. Also wie bekommt man da einen Blick auf die Frage, ob das jetzt ein Original oder eine Fälschung ist?
Also eine wichtige Einsicht, die uns die Expertinnen und Experten auf unserer Fachkonferenz in Marbach heute schon mit an die Hand gegeben haben, sind solche Hinweise wie große Konvolute, also wirklich eine große Masse an Handschriften, an Autografen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einmal auf den Markt kommen, die Sammlungseinrichtungen angeboten werden. Das ist dann immer ein Indiz dafür, gerade bei sehr bekannten Autoren und Autorinnen, und das sind ja die, bei denen sich die Fälschungen lohnen, dass wir es wahrscheinlich mit Falsifikaten zu tun haben. Ein weiterer Hinweis ist natürlich auch die Dokumentation der Überlieferungsgeschichte. Also handelt es sich zum Beispiel um Gedichthandschriften, die in noch keinem einzigen Autographenkatalog jemals genannt worden sind. Auch das ist ein Hinweis, dass man vielleicht etwas genauer hinschauen sollte.
Und dann haben Sie noch das Thema Handschrift erwähnt, also dass tatsächlich dort händisch etwas geschrieben worden ist. Ich glaube, die wenigsten Autoren, Autorinnen heutzutage schreiben überhaupt noch mit einem Stift oder mit einem Füllhalter oder benutzen Papier, machen das natürlich digital, also theoretisch, technisch alles sehr easy reproduzierbar oder vielleicht auch vortäuschbar. Dieser Faktor fällt dann ja weg.
Der Faktor fällt dann weg. Dann bleiben natürlich immer noch Sachen wie Stilkritik und Stilometrie. Also können wir sehen an der Häufigkeit der Wörter auf Textebene, dass das dem Sprachgebrauch des Autors, der Autorin entspricht, oder weicht es hier einfach ganz sehr ab von dem, wie jemand üblicherweise schreibt.
Es ist ja auch im Ankündigungstext bei Ihnen, was die Tagung angeht, durchaus von einer produktiven Dimension die Rede, was Fälschungen angeht. Was genau ist daran produktiv? Also auch die Auseinandersetzung mit dem Originalwerk?
Genau, wir können über verschiedene konstruktive und produktive Aspekte bei Fälschungen sprechen. Also einmal erfordert die Fälschung natürlich ein extremes Expertenwissen und eine ganz intime Kenntnis des Originals. Im Kontext unserer Fälschung sprechen wir aber zum Beispiel auch davon, dass Fälschungen selbst Literatur sozusagen veranlassen können und in der Literatur, in den Geschichten, in den Romanen ja auch oft zum Anlass von Erzählungen werden, von kriminalistischen Erzählsträngen. Ein Beispiel ist hier Christoph Heinz' Weißkerns Nachlass, das ich gerade vor mir liegen habe, das auch so einen kriminalistischen Erzählstrang eingebaut hat, um einen Spannungsbogen aufzubauen und die Leserinnen und Leser damit vielleicht auch an der Stange zu halten.
Wir haben unser Gespräch begonnen mit den berühmten Hitler-Tagebüchern, den gefakten Hitler-Tagebüchern im Stern 1983. Wenn Sie in die Literaturgeschichte schauen, vielleicht auch deutlich weiter zurückschauen, ich meine, das war ja jetzt keine Literatur natürlich, diese angeblichen Hitler-Tagebücher, sondern eben auch so eine ganz bestimmte Textform. Sie beschäftigen sich ja eher also mit der künstlerischen Seite des Schreibens. Gibt es da besonders kuriose Fälle von Fälschungen, die vielleicht auch jahrelang gar nicht erkannt worden sind, wenn Sie in die Geschichte schauen?
Ja, ein Fall, der zwar relativ schnell aufgeklärt worden ist, der für die Literaturgeschichte aber wahnsinnig interessant ist, weil er uns auch was über die Beliebtheit eines Autors, eines Dichters zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt, ist tatsächlich der auch gut bekannte Fall von Heinrich von Gerstenberg. Und das war ein Architekt und Fälscher, der ab 1849 serienmäßig anfing, Schillerhandschriften, Tramfragmente und Gedichte zu produzieren und diese in Umlauf zu bringen. Und das ist eben ganz schön, weil das zu einem Zeitpunkt geschah, knapp 50 Jahre nach Schillers Tod, in dem die Dichterverehrung just auch einsetzte. Und dieses Momentum hat Gerstenberg sozusagen auch noch mitgenommen. Und wir haben im Deutschen Literaturarchiv einige Fälschungen von Heinrich von Gerstenberg im Bestand. Der Hauptbestand befindet sich jedoch im Goethe- und Schiller-Archiv, wo die Kolleginnen und Kollegen auch gerade eine Ausstellung über die gefälschten Federn Friedrich Schillers anbieten.
Sarah Gaber ist Literaturwissenschaftlerin im Literaturarchiv in Marbach, eine der Leiterinnen einer Tagung, die heute stattfand und morgen noch weitergeht zum Thema Fälschungen in der Literatur. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Dankeschön, Herr Balser.
Die Theater starten in die neue Saison. Heute Abend in Frankfurt am Main mit einem der berühmtesten Stücke der Theatergeschichte über ein weit verbreitetes Phänomen, nämlich den Geiz. Und das auch noch kombiniert mit Reichtum. Molière ist der Geizige. Über 400 Jahre alt dieses Stück. Immer noch gespielt. Das muss man als Theater Otto Oras mal hinbekommen. Und das Ganze inszeniert von Matija Kolesnik, der Geizige, also am Schauspiel in Frankfurt am Main, für uns gesehen von Shirin Soci-Travalla. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also Geiz ist ja was Persönliches natürlich auch, es ist aber auch was Politisches. Wie zeigt die Regisseurin das Thema hier?
Sie zeigt es als gesellschaftlichen Zustand. Also es wird eine Oberschicht vorgeführt, kann man sagen. Dazu muss man beschreiben, wie diese Leute aussehen. Die sehen nämlich aus, als seien sie irgendwie gerade von den Toten auferstanden. Also es ist kein sehr netter Blick, sondern ein sehr karikierender Blick. Es wird schnell klar, dass das eigentlich alle Stellvertreter sind und nicht irgendwelche Menschen wie du und ich. So ist es ja bei Molière auch schon angelegt. Sie zeigt aber auch die einzelnen Charaktere, also vor allen Dingen die Hauptfigur Apagon in seiner ganzen Ambivalenz. Und das habe ich selten so gesehen, muss ich sagen.
Apagon, die Hauptrolle, der Geizige, Peter Schröder spielt das, also ein Mann, der reich und geizig zugleich ist und der seinem Sohn auch vorwirft, sie haben eine Szene mitgebracht, sich da auf die Kosten des Vaters, auf den Kosten des Vaters sozusagen auszustatten, reiche Klamotten zu tragen in einer Szene wie dieser hier.
Gibt es etwas Skandalöseres als den großstubigen Aufzug, in dem du durch die Stadt spazierst? Gestern erst habe ich deine Schwester ermahnt, aber du bist ja noch viel, viel schlimmer. Das schreit zum Himmel, was du da von Kopf bis Fuß an dir herumträgst. Das reicht, grob geschätzt, um eine Rente zu generieren. Ich hab's dir 20 Mal gesagt, mein Sohn, dass mir dein ganzes Auftreten überhaupt nicht gefällt. Du willst mit aller Gewalt etwas darstellen und um dich entsprechend zu kleiden, musst du mich aber beraubt haben.
Was bin ich dich beraubt?
Was weiß ich, woher hast du denn sonst die Mittel, um dich so auszustatten?
Dreht sich alles um diesen Vater in dieser Inszenierung?
Naja, er ist schon die Titel- und die Hauptfigur und es ist eine wirkliche Freude, Peter Schröder dabei zuzusehen, wie er diesen Apagon anlegt. Also er sieht aus so ein bisschen wie so ein verlotterter Karl Lagerfeld, könnte man sagen. Dabei hat er so ewig lange Beine und trägt so ganz lange Lederstiefel und bewegt sich wie so eine Spinne auf der Bühne. Und dieser Ton, den wir eben gehört haben, ist eben nur eine Facette seines Spiels. Manchmal wirkt er dann wie ein kleines Mädchen und steht an der Rampe und ist richtig gehend verzweifelt über diese ganzen Verwicklungen und über sein Leben. Also das kriegt er wirklich fantastisch hin. Es konzentriert sich schon auf diesen Vater, also den Peter Schröder spielt, Apagon, und auf seine Kinder, also seinen Sohn, den wir gehört haben, und auf seine Tochter, die Sarah Grunert spielt. Und die spielt sie auch sehr besonders. Sie sieht so ein bisschen aus wie eine Comicfigur oder eine Spielkartenfigur, hat so ganz extreme Bewegungen, wie ganz viele der Spieler und Spielerinnen an diesem Abend, wie überhaupt sich oft die Komik in diesem Stück gar nicht an diesem Abend aus dem Text von Molière ergibt, sondern aus dieser sehr grotesken Bewegungskoreografie, die Kolesnik da inszeniert hat.
Und das vor einem Bühnenbild, wenn man sich so die Szenenfotos anschaut, das sehr stilisiert wirkt, sehr, sehr simpel, mit viel Raum auch für die Akteure, die, also sie haben ja so ein bisschen beschrieben auch, glaube ich, das wie so Untote, ne? Diese Figuren und die Kostüme dementsprechend auch, also ohne viele Farben, so eher so beige, schwarz, grau. Wie wirkt das?
Fast alle in Schwarz.
Yeah. Ja. Wie wirkt das ästhetisch auf Sie? Wie wirkt sozusagen auch das Bühnenbild auf Sie?
Naja, die Bühne ist von Olaf Altmann, muss man sagen. Das ist der Leib- und Magenbühnenbildner von Michael Thalheimer. Und so sieht diese Bühne auch aus wie bei einer Thalheimer-Inszenierung. Sehr dunkel, das ist dann wie ein Kerker, sehr ausweglos. Es ist eine sehr monumentale Bühne, die für große Effekte sorgt. Es ist aber eigentlich keine Bühne, die man mit den Inszenierungen von Mateja Koleschnik in Verbindung bringt. Sie hat nämlich für gewöhnlich einen ganz anderen Bühnenbildner, nämlich Raimund Orfeo Vogt, der ihr oft so gläserne Räume schafft, so Transiträume, wo man die viel verstecken, wo man nur so ein bisschen was sieht. Und diesmal hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass die Inszenierung gegen dieses Bühnenbild kämpft oder mit dem Bühnenbild, dass da so zwei Inszenierungsstile aufeinander prallen. Und das ist manchmal reizvoll und manchmal geht es für mich fast ein bisschen unter das, was Koleschnik sonst so auszeichnet, nämlich eigentlich was sehr Reduziertes.
Das ist der Spielzeitauftakt im Schauspielhaus in Frankfurt und da inszenieren in dieser Spielzeit ausschließlich Frauen, auf der großen Bühne jedenfalls. Was ist da noch zu erwarten in den nächsten Tagen und Wochen?
Also morgen geht's gleich weiter, aber nicht auf der großen Bühne, aber es inszeniert trotzdem eine Frau und zwar Christina Czariski und sie inszeniert das neue Stück von Anja Hilling und das dreht sich um die Dichterin Mascha Kaleko und heißt Mascha K. Und ja, das gibt's morgen Abend, da freue ich mich drauf und im Schauspielhaus, also große Bühne, gibt's im Januar eine Uraufführung wieder von der Regisseurin Claudia Bauer, wieder im Duo mit Peter Licht. Und die nehmen sich wieder einen Film von Buñuel vor, und zwar diesmal Der Würgeengel. Ich glaube, das könnte auch groß werden.
Der Spielzeitauftakt also in Frankfurt am Main, für uns beobachtet von Shirin Sochi-Travalla, in der Regie von Mateja Koleschnik, also Der Geizige von Molière. Vielen Dank. Und wir schauen jetzt einfach schon mal in die Feuilletons des nächsten Tages. Das tun wir immer am Ende unserer Sendung, also in die Feuilletons vom 22. September. Ulrike Timm tut das.
Zu wenig Meinungs- und Themenvielfalt bei den wohlbekannten Fernseh-Talkshows. Darüber ärgert sich auch Steffen Grimberg in der Taz. Jedes Thema würde zur Großkrise mit Weltuntergangswahrscheinlichkeit hochgejetzt. Das macht müde. Da sitzt dann beispielsweise die tief besorgte Anne Will mit ihren Gästen am Abgrund und hat nur noch ein paar Zettel, an denen sie sich festhalten kann. Solcher Alarmismus ist kontraproduktiv in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung und dem Primat der wirren Meinung über harte Fakten, sagt Taz-Autor Grimberg und macht diesen Vorschlag. Wir machen eine kleine Polit-Talk-Pause. Das spart Geld, das in Dokus mit Meinungs- und Themenvielfalt gesteckt werden kann. Wenn die direkt nach dem Tatort laufen, stimmen Quote und Qualität. Nee, vor dem Tatort, sagt seine Mitbewohnerin. Erst die Bildung, dann das Vergnügen. Bildung? Vergnügen? Wir schalten um zum Tagesspiegel und auf die Bühne. Warum gibt es eigentlich heute kaum noch Theaterschaffende, die von Parteien angeheuert werden, um zum Beispiel ein bisschen Wumms in Wahlkämpfe zu bringen? Das fragt Patrick Wildermann. Vor 99 Jahren, als Erwin Piscator seine Revue Roter Rummel aufführte, sei das noch ganz anders gewesen. Nun wissen wir nicht, was der große Piscator zur heutigen Situation sagen würde und ob Roter Rummel da tatsächlich weiterhelfen könnte, aber die Rockmusikerin und Theaterautorin Christiane Rösinger versucht's im Berliner Hau. Die große Klassenrevue, so heißt ihr Stück, das dem Tagesspiegel ganz gut gefallen hat. Aber auch wenn sich Rösinger und Co. auf den großen linken Piscator berufen, müssen sie den Realitäten einer seit dessen Tagen stark geschwundenen kommunistisch-proletarischen Lobby und eines generell verkümmerten Klassenbewusstseins ins Auge blicken, was dem Abend wiederum das Quäntchen Empörung einimpft, von dem anständiger Agitprop ja lebt. Kurzum, im Hau, so heißt die Bühne, wird links und rot und voll Inbrunst die Faust gereckt, was in 2023 auch heißt, lieber mit billigem Sekt Richtung Altersarmut als von den Champagnerresten der Herrschenden trinken. Den ganzen Text finden Sie im Tagesspiegel und wenn die Berliner Revue wohl noch mit Herzblut selbst geschrieben ist, wie hält man es rechtlich, wenn künftig vermehrt ein Werk ohne Autor erscheint? Wer Urheber ist, wenn eine Maschine schreibt und denkt? Dazu gibt in der Süddeutschen Zeitung die Juristin Anja Brauneck Auskunft. Wenn es um Maschinen oder gar Roboter geht, die von einer KI gesteuert Bilder malen oder Skulpturen herstellen können, nachdem sie Stile und Muster fremder Werke studiert haben, ist das Urheberrecht unnachgiebig, sagt Brauneck. Roboter wie etwa AIDA bekommen zwar schon Einzelausstellungen für ihre Skulpturen, Grafiken und Gemälde, das Urheberrecht beharrt allerdings auf menschlichen Akteuren und schließt künstliche Intelligenz als Urheberin von Kunst kategorisch aus. Wenn die KI allerdings selbstlernend wirklich Neues schaffen würde, dann wird's ganz kompliziert, auch für die Juristin, die das jedoch wacker und mit kühlem Blick in der Süddeutschen Zeitung aufdröselt. Und eine Spalte weiter erfahren wir, dass Schriftsteller wie Jonathan Franzen bereits Urheberrechtsklage gegen KI erhoben haben. Es bleibt also kompliziert. Manches aber ist auch ganz einfach oder doch ziemlich einfach. Um den Vogel des Jahres 2024 zu wählen, müssen Sie sich nur beherzt zwischen Kiebitz, Rauchschwalbe, Rebhuhn, Steinkauz und Wespenbussard entscheiden. Einfach klicken. Zippert, Kolumnist der Welt, schätzt die Chancen des Wespenbussards allerdings sehr bescheiden ein. Bei der Menge an Wespen, die uns gerade belästigt, kann man deutlich erkennen, dass er seinen Job eher lustlos erledigt.
Die Feuilletons vom 22. September für uns schon gelesen von Ulrike Timm. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage. Immer, jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast mit Wladimir Balzer.